Annika Bruckmeier. Sie haben bereits die Ästhetik des Widerstands und auch den Abschied von den Eltern von Peter Weiß für das Hörspiel bearbeitet, kennen also den Autor Peter Weiß bestens. Wie vertraut waren Sie vor dieser Produktion mit dem bildenden Künstler Peter Weiß?
Mir war ein Großteil der Bilder bekannt, schlicht und ergreifend aus der Beschäftigung mit der Ästhetik des Widerstands heraus. Wer den Roman nicht kennt, für den sei gesagt, dass Bildbeschreibungen ein konstituierendes Element in diesem Roman sind. Peter Weiß untersucht darin die ästhetische Belastungsfähigkeit von Kunstwerken im Hinblick auf ihren klassenkämpferischen oder aufklärerischen oder demokratiebildenden Wert. Das beginnt mit der berühmten Szene am Berliner Pergamonaltar und geht über Guernica von Picasso bis hin zu Untergang der Medusa oder also relativ bekannten Kunstwerken der Weltgeschichte, die immer wieder in wirklich ausladenden Beschreibungen bis in kleinste Details hin untersucht werden. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir natürlich auch die malerische Arbeit von Peter Weiß, soweit es ging, zu Gemüte geführt. Sie ist erstaunlich gut, aber nicht vollständig dokumentiert. Ich habe immer wieder Zufallsfunde von neuen, mir unbekannten Bildern gemacht, auch jetzt in Vorbereitung auf das neue Stück, jedenfalls Krähen. Und am intensivsten vielleicht war der Besuch in Stockholm bei Gunilla Palmschörner, über die ich ein Feature gemacht habe, mit dem gleichen Team, mit dem wir auch die Hörspiele gemacht haben, weil wir auf diese wahnsinnig spannende, tolle Frau aufmerksam geworden sind. Und die hat natürlich viele von den Arbeiten von Peter Weiß, so sie nicht vernichtet worden sind, von ihm selbst, von anderen, oder auch gestohlen worden sind, das war damals gerade der Fall, als wir in Stockholm zu Besuch waren, gezeigt. Das war auch nochmal sehr, sehr erhellend. Es ist ja eine seltsame Malerkarriere gewesen von Peter Weiß.
Ja, wie sah jetzt direkt vor dieser Hörspielproduktion dieser direkte Zugang nochmal zum Maler Peter Weiß aus? Also haben Sie sich nochmal intensiver mit den Bildern beschäftigt oder wie muss man?
Ich habe mich eher intensiver mit dem Scheitern beschäftigt, würde ich jetzt mal sagen. In Abschied von den Eltern, glaube ich, kommt die Passage vor, dass er eine Ausstellung ausrichtet, zu der dann niemand kommt und er sei damit zufrieden gewesen und er habe sich mit seinen Bildern allein in diesem Raum ganz wohl gefühlt. Das sind so Aussagen, die zur grundlegenden Technik, mit der Peter Weiß, glaube ich, arbeitet, gehört, nämlich der Erfindung einer Wunschbiografie. Also ich glaube schon, dass es ihm was ausgemacht hat. Wir müssen ja nur einen Schritt zurücktreten und uns das mal vorstellen. Da malt jemand 30 Jahre seines Lebens. Das ist ja nicht nur ein Hobby. Er besucht eine Kunstakademie. Er versucht, Aufträge für Illustrationen zu ergattern. Er tut sonst, außer ein bisschen Schreiben, nichts anderes in Form von, sag jetzt mal, Lebensäußerung, außer Gelderwerbsarbeit nehme ich ja auch noch, als Malen. Er sieht sich als Maler. Aber es, wie es bei Gernhardt oder Wächter, wie auch immer heißt, es guckt mal wieder kein Schwein. Ja? Und der Zustand bleibt, es tritt keine Verbesserung ein. Und ich kenne das jetzt von zeitgenössischen Künstler, mit denen ich befreundet bin, die natürlich einerseits immer so tun, als würden sie über den Dingen stehen. Aber andererseits ist es eine große Verletzung, wenn man nicht wahrgenommen wird, wenn das, was man macht, was man ausdrücken möchte, nicht gesehen oder gehört oder gelesen wird, von Dritten nicht wahrgenommen wird. Das ist schon eine narzisstische Verletzung. Und die, glaube ich, hat Peter Weiß sehr zu schaffen gemacht. Der hat vielleicht auf andere Art und Weise dann auszuleben versucht. Und ich sage jetzt mal, er ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise be- und entlohnt worden, als er mit dem Zwischenschritt zum Film, der noch ein großes Scheitern war, mit der Literatur solchen Erfolg hatte. Zuerst kritischen Erfolg im Kontext der Gruppe 47 und dann auch umsetzbar großen Publikumserfolg, ich glaube auch finanziellen Erfolg mit seinen Theaterarbeiten. Und dann in den 70er Jahren wendet er sich eben diesem Großroman zu, der sehr unterschiedlich aufgenommen worden ist, und kurz vor seinem Tod endlich Abschluss fand, frühen 80er Jahre. Und ich glaube, dass er ein sehr erfülltes Schriftsteller- und Bühnenautorenleben dann in der zweiten Lebenshälfte anschließen konnte, mit großer Befriedigung. Aber diese Verletzung des nicht wahrgenommenen Malers, ich fürchte auch zu Recht nicht wahrgenommenen Malers, hat ihm sicher zu schaffen gemacht.
Inwiefern zu Recht?
Ja, jetzt, wenn man die Bilder anschaut von ihm, ich kann keine eigene Handschrift entdecken. Er springt zwischen den Stilen und den Vorbildern hin und her. Die sind immer relativ klar auszumachen. Und es ist im Grunde ein epigonaler Weg. Er sagt im Abschnitt von den Eltern auch, dass er gar nicht versucht, sich an die Spitze der ästhetischen Entwicklungen seiner Zeit zu stellen, sondern dass er eigentlich eher versucht, ein konservativer Maler zu sein. Also ich glaube nicht, dass in die zeitgenössische Moderne der 40er, 50er Jahre wirklich so großartig interessiert hat, malerisch, auf anderen Bereichen schon. Aber er hat große Vorbilder. Er versucht natürlich, Picasso zu emulieren, Van Gogh zu emulieren. Er geht durch eine Rousseau-Phase, er geht durch eine Kubin-Phase, er geht durch eine Feininger-Phase. Und das wird jetzt im Hörspiel jedenfalls Krähen auch immer wieder aufgenommen durch die freistehende Stimme von Sebastian Weber, den ich gebeten habe, zuerst mal einen Text, der sich mit Maltechniken und mit Vorbildern von Peter Weiß befasst, meinen Lippen nachzusprechen. Also er hatte den Text nicht vor den Augen, sondern er musste eigentlich von meinen Lippen ablesen. Das war aber nicht ganz so effektiv, aber Sebastian Weber ist so ein großartiger Schauspieler. Er hat dann verstanden, was ich wollte und hat es dann sozusagen gespielt, dass es von meinen Lippen abliest. So viel sei aus der Werkstatt verraten. Alles Schwindel. Aber worum es mir ging, ist jetzt nicht dieser Effekt, dass jemand von meinen Lippen abliest. Ja. Hat jeder Mensch gern, aber das war jetzt hier nicht wirklich ausschlaggebend, sondern ich wollte der Mühe akustischen Ausdruck verleihen, die sich hier jemand gibt. Dass sich jemand abarbeitet an dem, was er macht. Ja. Dass er versucht, diesen Künstler, den er bei anderen sieht, diesen Feininger, diesen inneren Picasso, aus sich heraus zu quetschen wie Zahnpasta aus einer Tube und dass er halt auch daran scheitert. Und das ist eine der inhaltlichen und ästhetischen Ebene in meinem Stück, jedenfalls Krähen.
Ja, ich würde gerne noch mal einen Schritt kurz zurückgehen.
Gerne.
Nämlich zu diesem Punkt, den Sie auch schon angesprochen haben, dass Peter Weiß eigentlich als Maler zu Lebzeiten nicht richtig wahrgenommen wurde. Und ich würde sagen, dass sich das in der Rezeption bis heute eigentlich durchsetzt. Also er ist eher als Schriftsteller und dann wieder über ein paar Ausstellungen, die aber...
Ja. Aber wie gesagt, es wird sich...
rezipiert worden.
Ich glaube nicht, dass sich das großartig ändern wird, ja.
Nee, denke ich auch nicht. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, ob Sie jetzt in dieser Arbeit oder auch davor schon Verbindungen zwischen, also sowohl ästhetisch als auch inhaltlich vielleicht, zwischen den Texten und den Bildern von Peter Weiß irgendwie wahrnehmen konnten. Also kann man trotzdem in dem Maler Peter Weiß auch den Schriftsteller entdecken?
Unbedingt, würde ich sagen. Ich glaube, auf zweierlei Ebenen. Zum einen eben die absolute Kompetenz des Schriftstellers, als es dann in seinem Spätwerk darum geht, Bilder zu analysieren. Also das ist nicht nur die Betrachtung von außen, sondern das ist das Durchdringen von Bildern. Also diese Intensität, mit der Peter Weiß es versteht, auch ohne zu langweilen, ohne sich nur an ein Fachpublikum, sondern eben an den Leser eines Romans wendend, ein Bild wie Guernica zum Beispiel, bis ins kleinste Detail zu erklären, sodass der Leser gar nicht mehr anders kann, als es anders zu betrachten, als vor der Lektüre dieses Textes. Das ist schon mal eine große Leistung. Und das Zweite, wo ich den Maler Peter Weiß, dem Schriftsteller Peter Weiß erkenne, ist das, was ich Malen nach Vokalen nenne. Mir ist wirklich kein Gegenwartsschriftsteller, und da zähle ich Peter Weiß eigentlich immer noch dazu, auch wenn er in den 80er Jahren gestorben ist, bekannt, der mit einer Hingabe und Präzision es geschafft hat, zum Beispiel über eine ganze Manuskriptseite bestimmten Gefühlszuständen oder Lebensäußerungen seiner Protagonisten oder dessen, was er sieht auf der Straße, durch die Wahl der Wörter so Ausdruck zu geben, dass sich zum Beispiel über eine ganze Seite vor allem A's und O's ballen, ja, und dann irgendwelche Umlaute ballen. Das ist ja, einerseits kann man sagen, das ist Zufall, aber es ist so oft in seinem Werk, dass es nicht Zufall sein kann. Und dann dachte ich, das ist ganz akribische Arbeit. An dieser Textstelle wird er elendlange gearbeitet haben, bis er die richtigen Wörter gefunden hat, um dieses Malen nach Vokalen umsetzen zu können. Auch falsch. Das ist ihm natürlich zugewachsen. Es gibt nämlich, wenn man seine Tagebücher liest, Tagebuchnotizen aus den frühen 60er Jahren, wo das schon perfekt auch da ist, wo er Straßenszenen aus Paris mit derselben hingeworfen zwar, aber mit derselben Souveränität in den Klängen, in den Lauten seiner Sprache zu gestalten weiß. Und da ist mir aufgegangen, das ist wirklich Malen nach Vokalen. Das ist ein synergistischer Effekt, den dieser Schriftsteller durch seine lange Erfahrung mit dem Malen zur Verfügung hatte. Und aus diesem Erkennen heraus ist mir dann auch sozusagen die Idee für das Stück zugewachsen. Also dass man nicht das Werk des Malers Peter Weiß nimmt und in eine Anbetungshaltung verfällt, nur weil es eben von Peter Weiß ist, sondern um die Bedeutung des malerischen Werks, vermutlich auch des filmischen Werks, für den Schriftsteller nochmal, ja, auf eine seltsame Art und Weise vielleicht zu ergründen.
Ja, bedeutet dieses Malen nach Vokalen eigentlich auch für Sie, dass beide Kunstarten gleichzeitig für Peter Weiß präsent waren? Weil ich dachte zuerst, dass das Schreiben die bildende Kunst ab einem gewissen Punkt, wenn nicht ablöst, dann zumindest dominiert, klar.
Er hört ganz auf zu malen. Er hört eigentlich in den 50er Jahren auf zu malen, als er sich dem Film zuwendet. Er hört dann sehr schnell auf, Filme zu machen, als er nach einer Art Softporno, den er in Paris drehen muss, erkennt, dass diese Lebenslüge vieler künstlerisch tätiger Menschen nicht greift, dass man trotzdem irgendwas erreichen kann, auch wenn man sich prostituiert. Nein, konnte Peter Weiß nicht können, die meisten anderen auch nicht. Ja. Und er hat dann noch ein paar Collagen gemacht im Stile von Max Ernst, sage ich mal. Ja. Und die tauchen auch als Illustrationen in Abschied von den Eltern auf. Er hat noch ein Buch eines Kollegen in der Art und Weise illustriert. Er hat noch ein paar für sich Arbeiten gemacht in diesem Stile. Aber mit diesen Collagen, die auch immer spärlicher werden, wo manchmal am Schluss nur noch 2, 3 Gegenstände auf dunklem Grund zu sehen sind, endet die bildnerische Tätigkeit. Die schriftstellerische Tätigkeit hat begonnen um 1946, 47 mit journalistischen Arbeiten, dann Erzählungen in schwedischer Sprache, die meines Wissens erst sehr spät ins Deutsche übertragen worden sind, auch dann einem Buch, das von deutschen Verlagen abgelehnt wurde, also waren so Vorarbeiten zu Abschied von den Eltern. Und erst als er sich wirklich sowohl für die deutsche Sprache entscheidet, als auch auf den kritischen Prozess, der bei Suhrkamp und der bei der Gruppe 47 stattfindet, einlässt, also auch in der Lage ist, diese Kritik anzunehmen, seine Bücher umzuarbeiten, vielleicht auch einer gewissen Erwartungshaltung dieser Gurus entgegenzukommen, da setzt sich der Schriftsteller durch. Und als er diesen Zuspruch hat, kann er diesen Weg auch gehen. Ja, also als diese Ablehnung, die er vom Malen her kennt, wegfällt. Da war der Maler, glaube ich, nicht mehr wichtig, da war eine neue Tür auf.
Ja, er hat ja bei einigen Buchausgaben trotzdem noch Bilder oder Collagen angefertigt und die den Buchausgaben beigefügt. Und er hat ja auch, das haben Sie vorhin schon angesprochen, selbst in den Büchern unfassbar viele Bildbeschreibungen von bekannten Bildern einfließen lassen. Findet man von ihm auch Beschreibungen der eigenen Bilder?
Fällt mir jetzt nicht ein. Könnte sein, dass in Abschied von den Eltern da rudimentäre Passagen drin sind, aber da kann ich jetzt nichts Sinnstiftendes dazu beitragen.
Weil für den Weg haben Sie sich entschieden. Also Sie haben Bildbeschreibungen der Bilder von Peter Weiß gemacht. Sie haben 100 Gemälde, Fotografien und Filmstills beschrieben. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie Sie diese Bilder ausgesucht haben im ersten Schritt und wie Sie dann auch die Beschreibungen angefertigt haben?
Ich sage jetzt mal, das von mir in verschiedensten Dokumentationsformen gefundene bildnerische Werk von Peter Weiß, das sind deutlich mehr als 100 Werke. Ich habe sie in grob chronologische Reihenfolge gebracht. Und dann mich an meinen Schulunterricht erinnert und versucht, ganz klassische Bildbeschreibungen anzufertigen. Dann habe ich manche Bildbeschreibungen im Stile von Peter Weiß zum Beispiel versucht, also auch bis hin zur Vokalmalerei. Aber das waren jetzt alles nur Vorarbeiten für das Stück, weil der Hinweis von Herbert Kapfer, der die Dramaturgie für das Stück ja auch besorgt war, dass es vielleicht ein zu hörspielunspezifischer Ansatz ist, den ich da gewählt habe, hat mir eigentlich relativ schnell eingeleuchtet. Ich wollte sozusagen die Nüchternheit, die Peter Weiß ja in vielen Teilen seiner Werke, im Gegensatz zu seinem, was ich gern sozialistischen Surrealismus nenne, doch immer auch wieder an den Tag legt, hier auch nochmal wieder aufleben lassen. Aber es war dann ganz leicht und ganz selbstverständlich, dann einen Weg der Verdichtung zu gehen. Und ich habe dann aus vielen der Bildbeschreibungen nur einzelne Partikel genommen, habe versucht, Werkgruppen zu bilden und diese Salzpartikel anhand der Werkgruppen immer zu einem kleinen, manchmal nur eine Seite oder eineinhalb Seiten umfassenden, abstrakten Prosa Thing zu arrangieren. Und das war spätestens der Zeitpunkt, wo mir A klar war, dass ich das einem Schauspieler anvertrauen muss, der improvisatorische Erfahrung hat, der also mit meinen Assoziationen etwas anfangen kann, nicht im Sinne, dass er sie versteht, sondern dass er sie wunderbar weiterverarbeiten kann und mit denen spielen mag und kann. Und meine Erfahrung mit Sebastian Weber aus der Arbeit bei Tristram Shandy und vorher bei der Klänge-Interpretation, also Kandinsky-Interpretation, Klänge, haben mich bewogen, ihn zu fragen und hat das auch gerne angenommen. Und der zweite wichtige Protagonist ist Sven Åke Johansson, der sozusagen auch wieder spiegelbildlich zu Peter Weiss eine Biografie eines Schweden aufzuweisen hat, der in Deutschland lebt und der in der frei improvisierten Musik vielleicht einen ähnlichen Stellenwert besitzt wie Weiss in der Literatur. Er ist inzwischen altersbedingt vielleicht zusammen mit Peter Brötzmann eine solitäre Figur, die Entwicklung dieser Art Musik zu machen seit den frühen 60er Jahren bis in die Gegenwart mitgetragen, mitgeprägt hat. Und ich weiß von ihm, weil wir auch schon zusammen auf Bühnen gestanden haben, wie großartig er auf Input von außen reagieren kann und dass er auch in der Lage ist, sozusagen die Anforderungen eines Regisseurs mal eine Änderung vorzunehmen oder etwas nochmal neu zu versuchen, nicht als persönliche Beleidigung, sondern als konstruktiven Einwand auffasst. Wir haben ja auch schon bei einem Beckett-Stück vor Jahren und Jahren zusammengearbeitet. Also da hat sich eine gute Arbeitsbeziehung und Freundschaft im Laufe der Jahre entwickelt und die ist jetzt hier nochmal fruchtbar geworden, wie ich finde. Und Sebastian Weber und Sven Åke Johansson haben eben dann aus meinen assoziativen Texten zu bestimmten Werkgruppen der Peter Weiss'schen Malerei und Zeichnerei und Filmerei eben die Übersetzung ins Medium Rundfunk und Hörfunk zustande gebracht. Das ist ja immer mein großes Anliegen, Dinge nicht abzubilden im Radio, die woanders einen bestimmten Wert oder Stellenwert haben, sondern die Möglichkeit zu finden, das in unser Medium zu übersetzen. Weil sonst würde unser Medium auf der Strecke bleiben, wenn wir keine eigene künstlerische, sage ich jetzt mal, Sprache dafür entwickeln könnten.
Wie sah das dann hier im Studio aus? Also hatte Sebastian Weber nur, sage ich mal, die Texte vorliegen oder lagen hier auch lauter Bilder?
Sehr zum Schrecken des Toningenieurs wollte ich, dass die beiden gleichzeitig agieren. Also als würden sie auf der Bühne eines kleinen Jazzclubs miteinander zu tun haben, was natürlich bestimmte akustische Probleme wie Übersprechen in Mikrofonen, Schwierigkeiten beim Schnitt und so weiter mit sich bringt. Aber ich glaube, wir konnten das ganz ordentlich und ohne große Einbußen lösen. Und wir haben vielleicht an jeder Werkgruppe zwischen 2 und 5 Durchläufen gearbeitet. Also bis wir eine Fassung erreicht hatten, mit der alle Beteiligten zufrieden waren. Ich bin dazwischen immer mal wieder aufgesprungen, ins Studio gerast, habe ihnen die Bücher unter die Nase gehalten und gesagt, jetzt sind wir in diesem Bild, ja, die Zeile bezieht sich jetzt auf das. Also ich habe für sie meine Texte enträtselt, was ja auch gefährlich sein kann, weil es vielleicht auch dann dem Text wieder was wegnehmen kann, auf den die Künstler ja auch reagieren sollen. Aber ich glaube, es war der richtige Weg. Das zeigt mir auch eine Mail, die mir dann Sven Åke Johansson 2 Tage nach den Aufnahmen geschickt hat. Er hat sich speziell eben für dieses Zeigen der Bilder und die improvisierte Einführung in das jeweilige Bild bedankt. Er hat gesagt, das hätte ihm sehr geholfen, Klänge zu finden und das einzukleiden und das in der Zusammenarbeit mit Sebastian Weber eben umsetzen zu können. Also war schon okay, glaube ich.
Wie viel wussten die beiden denn vorab? Also hatten sie vorab auch schon die Bilder an der Hand und konnten sich irgendwie vorbereiten oder wie viel war wirklich hier im Studio?
Das war hier im Studio.
Okay.
Das gilt. Also ich weiß von Sven Åke Johansson, dass er mit dem schriftstellerischen Werk von Peter Weiss weitgehend vertraut ist. Ich weiß gar nicht, wie sehr er mit dem bildnerischen Werk vertraut war. Bei Sebastian Weber weiß ich es auch nicht. So neugierig wollte ich auch nicht sein. Hier arbeiten Künstler, aber auch Handwerker. Also sie können das auch vom Handwerk her, ohne das wirklich studiert und durchdrungen zu haben, dann ist der Ansatz vielleicht ein anderer, aber ein nicht minder interessanter.
Ja, Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, dass es gewisse Zweifel gab, ob diese Form der Bildbeschreibung eine ist, die im Radio besonders lebendig oder klanglich auch rüberkommen kann. Was hat Sie denn zuerst an dieser Form der Beschreibung gereizt? Also was war für Sie überhaupt der Ausgangspunkt, diese Grundlage zu wählen?
Ja, das ist vielleicht die Hybris, dass es Peter Weiß gelungen ist, die Bildbeschreibung in den Roman hineinzutragen, so dass er begeistert, dass er einen mitnimmt, dass man am Schluss ein Stück klüger oder anders ist als vorher. Und dachte mir, vielleicht dachte ich mir auch, das kann man auch im Radio mal versuchen. Und auf verschiedene Art und Weisen, also erst so diesen fast sozusagen klassisch-handwerklichen Zugang der angefertigten Bildbeschreibung bis jetzt hin zu Dingen, die vielleicht sogar klingen wie Gedichte. Ist es ein Weg, der vielleicht akustisch funktioniert? Für mich funktioniert er unbedingt, wobei der Autor da immer ein schlechter Ratgeber ist in diesen Dingen. Für mich funktioniert er unbedingt vor allem eben auch durch die musikalische Leistung von Sven Åke Johansson, der ja auch dann eine Überhöhung von Texten fabriziert, die wieder neue Interpretationshöfe erlauben. Man kann ja die Texte jetzt ganz anders begehen, weil man ein Schaben, ein Kratzen, ein Heulen und Zähneknirschen hört, das ja nur beim geschriebenen Wort gar nicht da ist. Und man kann Text, Musik und Interpretation durch den Schauspieler jetzt, glaube ich, nicht mehr trennen. Und deswegen ist es ein Hörspiel.
Ja, noch eine letzte Frage. Sie haben dem Titel den Nachsatz "Ein Hörspiel für Peter Weiß" hinzugefügt. Was macht dieses Hörspiel zu einem Hörspiel für Peter Weiß und nicht etwa über den Maler Peter Weiß?
Ich glaube nicht, dass wir viel über den Maler in einem biografischen Sinne zum Beispiel erfahren oder in einem kunstkritischen Sinne. Wir erfahren vielleicht etwas über Peter Weiß in psychologischer Hinsicht, also wie ich vielleicht bestimmte Bilder deute und interpretiere. Aber da erfährt man ja auch dann immer was über den Regisseur, nicht nur über den oder den Autor und nicht nur über den Gegenstand, um den es geht. Es ist für Peter Weiß, weil es sein 100. Geburtstag ist. Es ist für Peter Weiß, weil seine Literatur und die Möglichkeit, sie ins Radio zu bringen, mich in vielfältigster Weise bereichert haben. Und es ist ein Versuch, an einer Stelle etwas zurückzugeben, wo er eben vielleicht selber als Künstler vielleicht nicht gescheitert, aber auch ohne Erfolg geblieben ist. Und das nochmal sozusagen mit einer Heilsalbe spät zu bestreichen. Einer wohlriechenden Heilsalbe spät zu bestreichen.